wenn wir so weiterfahren, dass wir sagen, alles muss in den Appendix 1, keinen Handel mehr erlaubt, dann werden wir diese Konvention auch verlieren. Ne? Dann werden wir schon auch sehen, dass viele Staaten auch wieder aussteigen werden. Und wir sind ja sozusagen, fast die ganze Welt ist Teil dessen. Aber wir sehen schon auch viele Stimmen von anderen Ländern, die halt sagen, naja, also wenn das so weitergeht, dass diese Liste immer länger wird und wir immer weniger handeln würden, dann werden wir da auch mal aussteigen. Ne? Und das wollen wir ja eigentlich nicht.
Krokolederhandtasche, Pelzmäntel aus Nerz und kleine Figuren geschnitzt aus Elfenbein. Das waren Statussymbole in meiner Kindheit in den 90ern. Ich sehe das zum Glück alles immer weniger und meistens als Relikte aus vergangener Zeit. Es hat sich also viel getan in Sachen Tierprodukte aus fernen Ländern und generell zum Thema Artenhandel. Und dazu hat ein Beitrag CITES. CITES, kein Begriff, den ich kannte, bevor ich beim WWF gelandet bin. Washingtoner Artenschutzabkommen, da klingelt es schon ein bisschen mehr. Aber was steckt dahinter? Was kann es und wo sind vielleicht auch die Grenzen dieses internationalen Abkommens zum Schutz von Arten? Das ist Living Planet, der WWF-Podcast. Mein Name ist Eileen Wegner und heute spreche ich mit Dr. Stefan Ziegler, Experte für internationalen Artenschutz und Artenhandel. Hallo Stefan.
Hallo Eileen.
Bei illegalen Artenhandel denkt man entweder an die Sachen, die ich gerade genannt habe, oder klischeemäßig an so illegal geschmuggelte Löwenbabys oder 30 Schlangen in einem Koffer am Flughafen. Es steckt aber so viel mehr dahinter. Was gehört alles zum Artenhandel?
Also wir müssen erstmal unterscheiden. Es gibt ja diesen legalen Artenhandel. Da haben wir die Aquarienfische, die aus Südamerika kommen. Wir haben die das Fleisch, was von Rindern oder von Zebras aus Südafrika kommt. Ganz viel Fisch natürlich, der in den Weltmeeren gefangen wird, der dann eben auch irgendwann zu uns nach Deutschland kommt. Die Orchideen, die wir auch sehen, viele tropische Arten dabei. Das ist der ganze legale Artenhandel, der sich schon seit Jahrhunderten ja auch etabliert hat. Und dann gibt es natürlich eben auch ganz viele illegale Sachen. Das ist eben zum Beispiel das, was du eben aufgezählt hast, ne? Diese Schlangenleder, die Krokodileier, die Papageieneier, die in der Unterhose geschmuggelt werden und solche Sachen. Also da gibt es eigentlich nichts, was es nichts gibt. Und man muss so sagen, dass wir so bis in Ende der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts war einfach so dieser Artenhandel war ganz normal. Also ne, wenn wir so ganz alte Filme, da gibt es so diesen, glaube ich, einen ganz bekannten Film, Daktari hieß der, glaube ich, der kam so aus den 60er Jahren noch mit einem Schauspieler, John Wayne, den kennen vielleicht noch die älteren Semester. Und da war das normal, da wurden halt Tiere in Afrika gefangen, wurden halt verschifft und gingen in die Zoos auf der ganzen Welt. Noch ein paar Jahre vorher wurde halt auch ganz viel gesammelt, ne, für wissenschaftliche Museen und Institute. Und alles, was wir heute oft in diesen Museen sehen, ist ja tatsächlich altes Zeug, also alte Präparate, die schon in den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts gefangen wurden, ausgestopft wurden. Und es war normal, dass es so gehandelt wird. Bis aber dann so Ende der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts haben sich dann doch einige Menschen Gedanken gemacht, was wir da machen, dass wir einfach aus der Natur ganz viele Tiere und Pflanzen rausnehmen, ohne darüber nachzudenken. Und da hat sich eben so eine Art, eine Bewegung etabliert. Da war die Rolle der Zivilgesellschaft, unter anderem eben auch tatsächlich vom WWF, gar nicht so unbedeutend. Denn es ist dann gelungen, dass wir so Anfang der 70er Jahre, hat man wirklich ganz viele Staaten zusammenbekommen und hat versucht, das zu regulieren, dass man auch so sagt, okay, wir haben bestimmte Arten, da wissen wir, wenn der Handel so weitergeht, wie er jetzt weitergeht, dann werden wir diese Art bald nicht mehr in unserer Natur vorfinden. Und dann ist tatsächlich ein großer Meilenstein für mich, auch als Biologe, als Ökologe, als Naturschützer, ist tatsächlich das Jahr 1973, als diese sogenannte, das Washingtoner Artenschutzübereinkommen, CITES auf Englisch, Convention on International Trade of Endangered Species. Es wurde sozusagen abgeschlossen von ganz vielen Staaten. Die haben also das unterschrieben. Und das Abkommen selbst ist 2 Jahre später ratifiziert worden, dass das also viele von diesen Staaten auch tatsächlich umgesetzt haben. Es ist ja ein völkerrechtliches Abkommen, wie wir das bei der UN kennen. Also CITES wurde sozusagen auch von der UN verhandelt. Und dann müssen die Nationalstaaten das in nationales Recht überschreiben. Und Deutschland hat das Abkommen 1976 ratifiziert. Also wir haben seit 1976 haben wir eine ganze Reihe von Arten, die auf dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen gelistet sind, wo bestimmte Arten sind, ist der jegliche internationaler kommerzieller Handel ganz verboten. Also die darf man gar nicht handeln, zum Beispiel afrikanischer Elefant, asiatischer Elefant. Die sind also da im Appendix 1 gelistet. Und dann gibt es ganz, ganz, ganz viele Arten, das sind tatsächlich die meisten, die wir auf CITES finden, die, wo der Handel reguliert wird, wo er kontrolliert wird, weil, das ist die Idee dahinter, weil sich die Gründerstaaten damals Gedanken gemacht haben, wenn der Handel so weiterging, wie es in den 1960er Jahren der Fall war, dann werden wir diese Arten bald nicht mehr in der Natur finden. Deshalb müssen wir den Handel international regulieren. Und wie gesagt, wir feiern dieses Jahr das 50-jährige Bestehen dieses Washingtoner Artenschutzübereinkommen. Und das ist auch wo wir uns freuen können und wo wir auch denken, da hat wirklich der internationale Naturschutz wirklich einen Meilenstein gelegt.
Du hast gerade ganz, ganz viele Sachen gesagt, auf die wir gleich nochmal eingehen. Aber lass uns jetzt mal alles Stück für Stück. Also seit den 70er Jahren gibt's das denn. Wie funktioniert denn dieses Abkommen? Also was steht da drin? Wie funktioniert das? Und wie wird das in den Ländern umgesetzt?
Wir fangen mal so an. Wir haben auf dem Anhang dieses Abkommens stehen, was sind, ich guck gerade mal, 5.600 oder an die 6.000 Tierarten und 32.800 Pflanzenarten. Also es ist eine riesenlange Liste mit Arten, die dort draufstehen. Und die meisten dieser Arten, ist der Handel tatsächlich, der internationale Handel erlaubt. Ne? Er wird nur reguliert, das ist das Gros. Also wir reden da über 37.000 Arten auf dieser Liste, da ist der Handel reguliert. Das heißt, da haben die Vertragsparteien sich geeinigt, okay, wir lassen eine Quote zu, wir dürfen bestimmte Arten, dürfen wir tatsächlich auch nach wie vor handeln. Wir müssen es nur regulieren und wir müssen es auch monitorieren. Also da muss es ist doch letztendlich auch ein recht großer Verwaltungsaufwand, denn im Prinzip jedes Land, was halt eine Art oder eine Sendung exportiert, muss sozusagen auch ein Schriftstück ausfüllen. Und oft ist es eben auch, dass die Importländer dann eben auch ein entsprechendes Schriftstück ausfüllen. Das ist also eine ganze Serie von Bürokratie, die da tatsächlich notwendig ist. Und das mussten ja diese Länder damals auch stemmen, dass sie sagen, okay, wir bauen sozusagen unsere eigenen Handelsdatenbanken eben auch auf. Ne? Und im Prinzip ist es so, das läuft natürlich heute sehr, sehr, sehr viel elektronisch, aber im Prinzip ist es immer noch das gleiche Muster. Ich bin jetzt, sagen wir mal, in Afrika und möchte dort irgendwie ein bestimmtes Produkt, ein tierisches oder ein pflanzliches Produkt, nach Deutschland schicken. Das heißt, ich muss sozusagen eine Exportgenehmigung beantragen bei einer Behörde. Die füllen das dann auch aus und genehmigen das oder genehmigen es eben nicht. Wenn es genehmigt wird, dann muss ich auch oft, wie gesagt, auch noch die zuständige Importbehörde in meinem Zielland auch ansprechen und die stellen dann eben eine Einfuhrgenehmigung aus. Und erst dann darf ich eben dieses Produkt auch exportieren und importieren. Also ja, und das funktioniert so und das kann man sich vorstellen. Also an die 37 oder 40.000 Arten, Tier- und Pflanzenarten, die dort auf der Liste sind, ist es einiges an Bürokratieaufwand, was eben dort auch geleistet wird. Das ist ja nicht einmal carved in stone, also nicht in Stein gemeißelt, dass man sagt, okay, man hat sich dann 1975 geeinigt, okay, wir dürfen so und so viel Schlangenhäute oder Pythonhäute meinetwegen exportieren, sondern natürlich wird es immer wieder nachgehalten. Ist es noch aktuell, müssen wir eben auch bestimmte Arten tatsächlich hochstufen, dass wir also da jeglichen internationalen Handel verbieten oder untersagen. Das ist tatsächlich dieses sogenannte Appendix, dieser Appendix 1 oder Anhang 1. Also wir haben ja auch in diesem Anhang 1, wo das sind etwa 1.100 Tier- und Pflanzenarten gelistet und dort ist jeglicher internationaler Handel, kommerzieller internationaler Handel ist nicht erlaubt. Ne? Also die darf man nicht handeln. Die darf man vielleicht für wissenschaftliche Forschung, darf man diese Tiere austauschen.
Ah, okay, da gibt es eine Exponate
austauschen. Es gibt Ausnahmen dafür, ja, dass man sagt, für die Wissenschaft darf man das machen, aber für jeglichen kommerziellen Handel ist es untersagt. Es sind 1.100 Arten. Ne? Wir haben über 37.000 Arten, die sozusagen, wo der Handel reguliert ist. Und die Vertragsstaaten schauen sich sozusagen das immer mal wieder an, dass man sagt, okay, bestimmte Arten, die halt auf einem Appendix 1 stehen, wo also jeglicher kommerzieller Handel nicht erlaubt ist, ist es noch zeitgemäß? Können wir auch sagen, ja, vielleicht können wir auch an diese Art mal wieder runterstufen, dass wir einen regulierten Handel erlauben. Oder tatsächlich, dass es so auch so weit geht, dass die gar nicht mehr auf CITES gelistet werden. Ne? Dass man sagt, naja, die Naturbestände sind einfach so weit, haben sich so weit erholt. Der illegale Handel spielt eigentlich kein großer Bedrohungsfaktor mehr. Wir können das auch wieder sozusagen frei handeln. Und das passiert so alle, wir reden über Vertragsstaatenkonferenzen, die passieren so alle 2 bis 3 Jahre, dass sich eben die Staaten zusammentun und in der 2-wöchigen Konferenz wird das sozusagen angeschaut, welche Art wird hoch, welche Art wird runtergestuft und so weiter und so fort. Und die nächste ist tatsächlich jetzt, findet Ende November in Samarkand in Usbekistan.
Wie wird denn so eine Quote festgelegt? Also man hat eine Pflanzenart oder Tierart. Wer legt fest, wie viel davon importiert, exportiert werden darf?
Also sind in der Regel immer die Vertragsstaaten selbst, die solche Anträge einbringen in die Konvention. Wer dann die Initiatoren von solchen Anträgen sind, ganz verschieden. Manchmal tatsächlich sind es die Vertragsstaaten selbst, das ist dort die für CITES zuständigen Behörden sind. Das sind ja oft auch Universitäten, die das dort managen. Aber ganz häufig ist es tatsächlich, dass auch die Zivilgesellschaft eine ganz große Rolle spielt. Unter anderem eben auch der WWF, dass wir halt auch sagen, und wir haben das tatsächlich auch in der Vergangenheit auch sehr häufig gemacht, beziehungsweise machen wir es auch noch aktuell so, dass wir sagen, okay, wir sehen auf dem Markt, sehen wir bestimmte Arten, die sind einfach durch Handel bedroht. Aktuell zum Beispiel jetzt der Hundsheider, von dem wissen wir einfach, der ist halt nach sehr, sehr stark bedroht und er ist momentan im Appendix 2, aber wir müssen den einfach besser schützen sozusagen. Ne? Und solche Listungen schlagen wir dann auch vor. Wir können das aber nicht alleine machen. Wir haben als zivilgesellschaftliche Organisation einfach nur einen Beobachterstatus auf diesen Konferenzen. Wir dürfen da nicht mit abstimmen, aber wir können solche Sachen natürlich vorschlagen, weil wir natürlich ganz in der Regel ja ganz gute Kontakte auch haben zu den entsprechenden Behörden und dann solche Listungsanschläge, solche Vorschläge auch mit denen eben diskutieren, teilweise auch diese Assessments, diese Untersuchungen, weil das muss immer gemacht werden. Also man kann das nicht sagen, ja, ich habe so das Gefühl, dass diese oder jene Art bedroht ist, sondern wir müssen das auch wissenschaftlich darlegen. Das heißt, da werden Assessments gemacht, da werden wissenschaftliche Untersuchungen gemacht, da werden sich Handelsstatistiken angeschaut, es werden Befragungen gemacht. Und ja, und so kommt man dann halt hin und sagt, okay, wir denken, dass es legitim ist, dass man diese Art hochlisten darf, in den Appendix 1 zum Beispiel, jeglicher internationaler kommerzieller Handel wird untersagt. Da hat aber CITES auch eine ganze Reihe von Kriterien festgelegt, ne, dass die gesagt haben, okay, es müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein, dass wir eben auch eine Hochlistung zulassen oder eine Runterstufung auch eben zulassen.
Und was sind das für Kriterien?
Man könnte sie eigentlich so in zwei große Kategorien unterteilen. Das eine ist tatsächlich sind biologische Kriterien. Zum Beispiel, wenn wir wissen, dass eine Art halt ein sehr, sehr kleines Verbreitungsgebiet hat und wo der Handel eine Rolle spielt, dann könnte man sagen, okay, wir sehen, die Art ist, weil sie nur auf so einem kleinen Verbreitungsgebiet lebt, ist sie durchaus bedroht, wenn da einfach Tiere mal gehandelt werden. Das zweite ist, dass wir tatsächlich, das kann auch für Arten gelten, die halt ein relativ großes Verbreitungsgebiet haben, zum Beispiel den afrikanischen Elefant, den haben wir ja in 37 Länder sind es in Afrika, wo der Elefant heute noch vorkommt. Es hat ein großes Verbreitungsgebiet, aber da hat der Handel, der halt in den 70er und 80er Jahren halt wirklich eskaliert ist, weil eben die Nachfrage nach Elefantenelfenbein auf der ganzen Welt so groß war, dass man gesagt hat, okay, wenn der Handel so weitergeht, nicht reguliert weitergeht, dann werden wir sicherlich sehr bald diese Art, den Elefant auch auf der roten Liste, beziehungsweise die Gefahr besteht, dass er ausgestorben ist. Und so hat man sozusagen auch ein Handelskriterium eingeführt. Und immer so diese beiden Kriterien, im Idealfall treffen beide zu, das ist ein biologisches Kriterium und ein Handelskriterium sozusagen, dass die übereinstimmen. Es langt aber auch nur, wenn man nur ein und das gut verargumentiert, da ist auch, CITES hat auch wirklich viel, viel, sagen wir mal, Ermessensspielraum, ne? Das ist also das gehandelt und man muss also die Argumente auch überzeugend darbringen. Und in der Vertragsstaatenkonferenz kommen solche Anträge nur durch, wenn sie mit einer Zweidrittelmehrheit sozusagen, wenn zwei Drittel aller Vertragsparteien auch zustimmen, dann wird so ein Antrag genehmigt, ansonsten fällt er durch.
Ich glaube, wir müssen noch mal kurz klären, die Anhänge. 1, 2, 3 gibt es ja. Fass du doch noch mal alle in deinen Worten zusammen.
Also wir haben, CITES hat aus guten Gründen 3 Anhänge sozusagen klassifiziert. Der erste, auf dem etwa 1100 Arten stehen, da ist jeglicher internationaler kommerzieller Handel nicht erlaubt. Also da gibt es sozusagen überhaupt keinen kommerziellen internationalen Handel mehr. Es gibt da noch Ausnahmen, man kann durchaus auch noch Exponate von A nach B in ein anderes Land schicken, wenn es zum Beispiel um Wissenschaft geht. Ne? Das so der Austausch in Museen ist durchaus genehmigt. Aber letztendlich Appendix 1 heißt fast in der Regel immer jeglicher internationaler kommerzieller Handel ist untersagt. Appendix 2, wo die meisten Arten stehen, 37.000 etwa, da ist der Handel reguliert. Da gibt es eine Quote, die festgelegt ist und dann müssen die exportierenden Länder immer eine Ausfuhrgenehmigung erstellen. Häufig auch die einführenden Länder auch eine Einfuhrgenehmigung erstellen. Und dann gibt es den Anhang 3. Da stehen nur relativ wenig Arten drauf. Das sind 200 Arten. Und dieser Anhang 3 ist so ein bisschen wie eine Beobachtungsliste, sagen wir es mal so. Und wenn bestimmte Länder haben eine Befürchtung, dass eine Population von einem Tier auf deren Territorium vielleicht durch Handel bedroht ist Und sozusagen, so kann man diese Art nur für das entsprechende Land eben auch in den Anhang 3 listen. Und da durch diesen Anhang 3 sind dann auch die anderen Länder auch verpflichtet, sozusagen Handelsstatistiken zu betreiben. Also wenn dann so eine Art gehandelt wurde, dann müssen die das auch berichten, diese anderen Länder. Und das ist dieser Anhang 3, der sehr häufig dann allerdings, meistens ist es, man sieht es sehr häufig, dass wenn Tiere und Pflanzen in Anhang 3 gelistet sind, dann rutschen sie meistens 3-4 Jahre später auch in den Anhang 2, ne? Weil dann einfach die Evidenz sozusagen da ist. Weil häufig weiß man das ja gar nicht. Ich habe so eine Befürchtung, es werden Arten gehandelt, aber ich kann es nicht wirklich genau. Es gibt ja noch keine Statistiken, wenn es nicht in CITES geführt ist. Ne? Und durch eine Anhang 3-Listung muss diese Statistik sozusagen betrieben werden. Und dann sieht man halt nach 3-4 Jahren, okay, da ist doch schon eine signifikante Menge an Arten, die gehandelt werden. Und das rechtfertigt dann eine Heraufstufung in einen anderen Anhang.
Jetzt frage ich mal ein bisschen naiv nach. Ich kann es mir zwar schon so ein bisschen denken, aber welche Argumente gibt es denn für den legalen Handel mit Arten? Weil im Endeffekt, die Natur hat sich was gedacht, Tier dahin zu pflanzen, die Pflanze auf diesen Kontinent zu packen. Warum sollen wir überhaupt die Tiere und Pflanzen durch die Gegend schicken?
Naja, das ist ja nicht die Frage, warum, sondern wir machen das ja schon. Das ist ja was sozusagen seit Menschengedenken ja sowieso schon die ganze Zeit passiert. Denken wir an Fischerei oder sowas, ne? Also da werden ja Fische von A nach B auch transportiert. Und an diesem Handel, nachhaltigen Handel von Arten, von wild lebenden Arten, denken wir an Hölzer, ne? Also ganz viele Baumarten werden ja vor allen Dingen für den Terrassenbau, für hochwertige Klavierinstrumente, für hochwertige Möbel weltweit gehandelt. Also so dieser Handel ist was, wo ja auch viele Menschen von profitieren. Das ist ein Teil unseres Wirtschaftssystems, hat sich so etabliert. Ob das gut ist oder nicht gut ist, sei mal dahingestellt. Ich glaube, wir können das nicht mehr rumdrehen. Also wir können jetzt nicht argumentieren, aber wir wollen jetzt alle 37.000 Arten, die momentan im Appendix 2 auf Seite stehen, die wollen wir alle in den Appendix 1 hochheben, dass kein kommerzieller Handel mehr möglich ist. Ich glaube, das ist sehr utopisch. Und wir als Naturschutzorganisation sagen ja auch, Schutz ist wichtig auf alle Fälle, wenn eine Art bedroht ist, aber wir sehen auch diesen Nutzwert, ne? Also dass sozusagen der Schutz ist umso besser, wenn eben bestimmte Tier- und Pflanzenarten eben auch genutzt werden können. Und das passiert halt sozusagen. Wir müssen einfach nur aufpassen, dass es halt nachhaltig passiert. Wir kennen das bei unseren einheimischen Wäldern ja auch. Da lassen wir ja auch oft in Wirtschaftswäldern ja auch einen Einschlag zu, dass wir sagen, okay, wir wollen den Wald. Gibt es auch, dass wir natürlich Waldflächen stehen lassen, aus guten Gründen. Aber der größte Teil dass der Bund der Forst oder der Wälder in Deutschland wird ja auch wirtschaftlich genutzt, weil davon auch Menschen profitieren, die einfach dann Einkommen haben. Und so ist es auch in vielen Ländern des globalen Südens zum Beispiel, wo eben auch viele Arten gehandelt werden, dass die Menschen dort eben auch ein Einkommen
davon haben. Auch ein legales Einkommen. Ich schiele jetzt gerade so ein bisschen auf illegale Wilderei, illegaler Handel. Hat man geschafft, durch gewisse Abkommen auch das quasi runterzusenken, oder hat das überhaupt gar keinen Einfluss auf die illegale Tierhandel, Artenhandel?
Ich denke schon, dass wir allein diese Tatsache, dass man halt viele, viele Sachen aus der Illegalität sozusagen, wo ja nichts reguliert ist, ne? Also da ist ja nur Angebot und Nachfrage sozusagen, was den Markt reguliert. Aber es gibt ja keine Kontrollen und keine Statistiken darüber. Wenn man das schafft, aber so und so eine illegale Aktivität, und das hat ja CITES tatsächlich auch in vielen Fällen gemacht, dass man das aus der Illegalität rausnimmt, beziehungsweise in so eine Nachhaltigkeitsschublade dann steckt, dass man sagt, okay, jetzt werden jetzt haben wir Handelsstatistiken, jetzt wird der Markt reguliert, wir haben Quoten. Diese Quoten müssen auch nachgehalten werden, ne, durch diese Genehmigungspflicht, dann ist ja da sehr viel gelungen. Und wir sehen ganz viele Beispiele, wo wir also sehen, dass die illegale Nutzung in den 60ern, Anfang der 70er Jahre von bestimmten Tieren und Pflanzenarten, ich sage jetzt mal Krokodile zum Beispiel, ja, die waren also Schlangen. Wir denken, unsere Großeltern kennen das vielleicht noch, Ozelotfelle. Das war so in den 70ern, war das total schick, mit Ozelotfellen rumzulaufen. Da hat man gesehen, okay, es war nicht unbedingt illegal, es war nicht nachhaltig. Ne? Damals war sozusagen, es gab damals noch keine Illegalität, weil es ja kein Abkommen gab. Und sozusagen die Illegalität ist erst in dem Moment entstanden, als wir halt das CITES-Abkommen hatten, weil da war plötzlich Artenhandel ja auch illegal. Natürlich gibt es den noch. Also wir sehen, dass der illegale Handel von Tier- und Pflanzenarten natürlich immer noch ein Riesending ist irgendwie. Ne? Da hat das CITES-Abkommen keinen direkten Einfluss drauf, weil natürlich illegale Aktivitäten sind halt einfach in der Natur der Sache, dass sie halt, dass es einen Schwarzmarkt dafür gibt. Aber es gibt natürlich eine ganze Reihe von anderen Sachen, wie man halt versucht, illegale Aktivitäten halt in die Schranken zu halten. Ne? Das, da haben wir halt Interpol, da haben wir halt auch die Naturschutzorganisationen, die da ja auch viel, viel investigativ Recherchen machen, um einfach zu schauen, wo haben wir denn wirklich viel, viel Illegalität und wo könnte es uns gelungen, dass wir zum Beispiel auch von Arten, von denen wir wissen, die illegal gehandelt werden, das muss nicht immer so sein, dass die dann auch sofort vom Aussterben bedroht sind. Ne? Also wenn Arten ja illegal gehandelt werden, heißt das ja nicht, dass die alle morgen weg sind. Es heißt aber, wenn dieser Handel so weitergeht, dann könnte es schon passieren, dass es dahin geht. Und wenn man da aber versucht, solche bestimmten Arten, von denen man weiß, okay, wenn man diesen Handel nachhaltig betreibt, also oder reguliert, mit Quoten versieht, dann haben wir eine gute Chance, dass wir das auch, dass der auch legal stattfinden kann. Und so profitieren eben auch vielleicht mehr Menschen davon, als wenn es eben illegal ist.
Du hattest jetzt gerade ein paar Erfolgsbeispiele, die dezent ein bisschen weiter zurückliegen. Welche Erfolge haben wir denn vielleicht aus den letzten Jahrzehnt, die wir sagen können, die sind genau darauf zurückzuführen, dass wir jetzt genau diese Regulation haben?
Also ein Beispiel, das wird jetzt auch auf der nächsten Vertragsstaatenkonferenz verhandelt, haben wir den Wanderfalken. Und der Wanderfalke war zum einen sicherlich bedroht durch den sehr starken Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, DDT, das kennen vielleicht einige schon mal gehört. Das hat vor allen Dingen die Eier bei diesen Falkenarten, die waren sehr dünnbrüchig oder waren dann nicht mehr so dickwandig. Das heißt, wenn sich das Weibchen dann zum Brüten drauf gesetzt hat, sind diese Eier zerbrochen und hatten einfach keinen Bruterfolg. Aber Wanderfalken wurden auch sehr stark gehandelt, ne? gerade für so die Falkenjagd im Nahen Osten, Mittleren Osten, war deswegen gingen sehr viele Arten hin. Und dort wurde der Wanderfalke in den Appendix 1 gelistet. Also da war sozusagen der höchste Schutzstatus gegeben. Und was dann passiert ist, man hat es gesehen, okay, wir können diese Wanderfalken auch durch Nachzuchten sozusagen können wir einen Markt dafür schaffen. Und das ist passiert. Also dass ganz viele, die meisten Falken, die heute international gehandelt werden, das sehen wir auch bei vielen Papageienarten zum Beispiel, da klappt es, ne? Wenn man sozusagen da eine Legalitätsschranke reinführt, dann steigen sehr viele in die Nachzucht von solchen Arten. Und das kann man, dann darf man die auch wieder verkaufen sozusagen. Ne? Dann ist ein Handel für Nachzuchten, wenn man das beweisen kann, dass es Nachzuchten sind, dann ist es durchaus legitim. Und das ist bei dem Falken zum Beispiel der Fall. Und jetzt wird auf der Vertragsstaatenkonferenz wird also verhandelt, dass der Wanderfalke sozusagen eine Herabstufung bekommt. Ne? Dass man also sagt, er wird aus dieser höchsten Schutzstatus kein Handel mehr erlaubt, in der regulierte Handel ist erlaubt. Und wir vom WWF sagen tatsächlich auch, das ist in Ordnung, weil wir sehen, dass es an Wildwanderfalken gibt es kaum noch Handel. Also, sondern die meisten Tiere kommen heute tatsächlich aus Nachzuchten. Und da kann man auch eine Herabstufung kann man zustimmen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja so, also es gibt die CITES-Konferenz, darauf werden halt diese Regeln festgelegt, aber die Umsetzung machen ja die Länder. Das heißt, es ist irgendwie wieder Ländersache. Wird es nicht dann wieder so ein bisschen wischiwaschi, wenn das irgendwie trotzdem jeder selber irgendwie festlegen kann für sich?
Naja, sie können es ja nicht festlegen. Also es gibt ja das Völkerrecht, wenn CITES sozusagen eine bestimmte Art auf Appendix 1 oder Appendix 2 gelistet hat, dann sind die Kriterien ja klar. Also dann müssen die Vertragsstaaten ja auch das umsetzen. Also man kann jetzt, wenn eine Art Appendix 1 in CITES gelistet ist, kann jetzt nicht ein Land XY sagen, ja, das ist mir aber egal, ich mache das nicht, ich handle trotzdem. Also so funktioniert das ja nicht. Okay. Ne? In dem Augenblick, in dem sie es ratifiziert haben, sind sie auch verpflichtet, das Völkerrecht in nationales Recht umzusetzen. Passiert auch, also wir sehen es in Deutschland, da gibt es, dass wir kein Elfenbein mehr, dass es keinen internationalen kommerziellen Handel mehr für Elfenbein gibt, finden wir zum Beispiel im Bundesnaturschutzgesetz wieder in Paragraph 71, genau.
Da ich glaube dir jetzt. Ne?
Und das müssen wir auch nachhalten. Und das Strafmaß richtet sich dann sozusagen auch nach dem nationalen Gerecht. Ne? Mhm. Ein Problem haben wir natürlich, dass wir können das als relativ reiches Entwicklungsland, kann Deutschland das ja, wir haben einfach die Finanzmittel, dass wir auch eben diese Behörden aufbauen können. Das triggert wirklich durch. Ne? Wir haben eine, auf der Bundesebene haben wir die zuständige Behörde für die Umsetzung des CITES Vertragsabkommens ist das Bundesamt für Naturschutz. Und die geben dann oft sozusagen Genehmigungspflichten weiter auch an die Landesbehörden, beziehungsweise auch häufig an die unteren Naturschutzbehörden, also in den Landkreisen. Das ist wirklich sehr, sehr gut durchstrukturiert in Deutschland. Kostet natürlich dann auch entsprechend viel Geld, weil man ja auch auf den Landesbehörden beziehungsweise auch in den Kreisämtern dann eben auch 1, 2, 3, je nachdem wie so wie groß so ein Kreis ist, eben auch Personen hat, die dort sitzen und nichts anderes machen, außer diese Genehmigung auszustellen und die Statistiken aufzubauen. In anderen Ländern ist es halt nicht so, ne? Das ist nämlich auch das große Problem, dass natürlich dieses administrative Monster, was man geschaffen hat, was aber auch scheinbar notwendig ist, um diesen Verwaltungsaufwand umzusetzen, ist sehr kostenintensiv und viele, viele Länder des globalen Südens haben natürlich da eben auch Probleme, das umzusetzen. Und da ist natürlich so die Gefahr natürlich auch dann relativ groß, dass wir dann doch wieder illegalen Handel haben, weil die Behörden nicht nachkommen, weil die Vollzugsbehörden nicht da sind, die das eben auch kontrollieren können, bis hin zu Korruption, dass eben auch Ausfuhrgenehmigungen auch mal gefälscht werden könnten oder sowas, ne? Also das ist tatsächlich ein Riesenproblem nach wie vor, dass die notwendigen Mittel, die wir zur Umsetzung dieses Abkommens benötigen, dass die halt endlich sind, ne? Und sicherlich auch, wenn wir auf die Welt schauen, eher ungleichmäßig verteilt sind, ne? Dass sich die reichen Industrieländer können sich das leisten, viele Länder, wo wir aber meistens auch die hohe biologische Vielfalt haben, ne? Die so als Quellenländer für viele dieser Arten auf diesen Listen sind, dort haben wir es eben häufig nicht. Das ist ein Riesenproblem tatsächlich von CITES nach wie vor. Aber CITES hat auch irgendwie, weil es eine Konvention ist, die ja jetzt schon 50 Jahre alt ist und damals haben sich die Staaten auch wirklich getraut und das muss man auch immer so sehen, dass man dieser Konvention auch einen Sanktionsmechanismus mitgibt. Das haben wir heute bei den neueren Konventionen ja eigentlich nicht mehr, ne? Wenn dann ein Staat halt so seine vertraglichen Pflichten nicht erfüllt, naja, dann kriegt er vielleicht mal einen Rüffel oder sowas, aber es passiert eigentlich nichts. CITES ist es anders, haben sich die Staaten damals wirklich noch getraut und haben der Konvention Zähne mitgegeben. Also wenn, weil das müssen die Länder machen, sie müssen Berichte liefern, sie müssen jährliche Berichte liefern. Es gibt auch eine ganze Reihe von Extra-Berichten, die sie halt liefern müssen. Und wenn sie das nicht machen, kriegen sie auch erstmal Warnings und vielleicht noch ein zweites Warnings. Aber irgendwann greifen diese Sanktionsmechanismen sehr stark. Und das kann bis dahin gehen, dass man halt sozusagen den Handel mit wild lebenden Tier- und Pflanzenarten, die auf CITES gelistet sind, für so ein Land einfach, dass man das sanktioniert, dass es nicht mehr gehandelt werden darf. Und das ist für viele Länder schon, ne, ein Riesenproblem. Also wir hatten das jetzt in Thailand, wenn man dran denkt, die hatten mal, glaube ich, ihren nationalen Aktionsplan für Elfenbein nicht fristgemäß geliefert. Die haben aber auch eine sehr starke Industrie für den Export von nachgezüchteten Orchideen, ne? Orchideen sind alle in CITES gelistet, auf Appendix 2, also da ist ein regulierter Handel möglich. Es gibt für Nachzuchten aus diesen Zuchtbetrieben, die dürfen auch gehandelt werden, ohne Regulierung, aber der Nachweis muss erbracht werden, dass es wirklich aus einem Zuchtbetrieb ist. Und das hat denen natürlich schon geschmerzt, dass sie das nicht mehr handeln durften, ne? Also da haben sie dann doch sehr schnell den fehlenden Bericht sozusagen nachgeliefert, weil dieser Sanktionsmechanismus wirklich gegriffen hat. Und solche Länder einfach dann nicht merken, ups, wir haben ja tatsächlich absolut finanzielle Nachteile, wenn wir uns nicht dran halten. Ne? Das ist auch so eine Errungenschaft von CITES, die damals Anfang der 70er Jahre hat man das noch gemacht. Ich glaube, heute bei den neuen Konventionen, die gerade so verhandelt werden oder die letzten Jahre in Kraft getreten sind, sind die Sanktionsmechanismen, wenn sie vorhanden sind, durchaus viel
schwächer. Also endlich mal eine COP mit Biss und Durchschlagskraft.
Absolut, so sagen wir das auch immer. Da hat wirklich die haben Zähne, die können beißen.
Dann,
und das tut auch weh.
Lass uns doch mal jetzt auf die kommende schauen. Also zur Transparenz, wir haben jetzt Ende Oktober, in einem Monat findet die statt. Was können wir erwarten? Was gibt es da an heißen Themen? Und was ist vielleicht auch etwas, wo du so ein bisschen mit Bauchschmerzen drauf guckst, wenn es sowas gibt?
Also die COP hat wirklich, oder die Vertragsstaatenkonferenz hat wieder eine ganze Reihe von Listungsanträgen, wo es, wie gesagt, ganz viele Hochstufungen tatsächlich. Und das ist so ein bisschen auf der einen Seite, was mir natürlich auch als Biologen dann irgendwie auch so ein bisschen Kummer macht. Also wir sehen, analog zur internationalen roten Liste, die ja auch immer länger wird, sehen wir auch die Appendix 1 Liste vom CITES, also wo jeglicher internationaler kommerzieller Handel ausgesetzt werden soll, die wird auch immer länger. Und das ist letztendlich natürlich auch nur ein Spiegel der Realität. Wir sehen halt, unsere globale biologische Vielfalt ist nach wie vor under threat. Und das sehen wir eben auch in diesen Listen sozusagen, dass die leider immer länger werden. Also das ist, es ist sehr traurig, aber es ist, spiegelt eben auch so ein bisschen die Wirklichkeit tatsächlich. Wir sehen aber auch, und das stimmt mich auch hoffnungsfroh, dass wir auch ein paar Vorschläge für Herabstufungen sehen, ne? Zum Beispiel eben den angesprochenen Wanderfalken, ne? Da sehen wir, okay, da haben die Schutzbemühungen, die strenge Unterschutzstellung durch die durch die Heraufstufung in den Appendix 1 in der Vergangenheit haben wirklich was bewirkt. Und da kann man dann auch wieder argumentieren, okay, es ist auch okay, es ist legitim, wenn wir sozusagen den regulierten Handel von bestimmten Arten wieder zulassen. Und so sollte es eigentlich auch sein, ne? Also CITES ist keine rote Liste, wo es sozusagen nur eine Einbahnstraße gibt, sondern letztendlich ist es halt ein Abkommen, wo es um Handel letztendlich geht, ne? Das ist inhärent wichtig, auch das zu verstehen, dass es wirklich um Regulierung, um nachhaltigen Handel geht. Wie gesagt, 37.000 Arten stehen in diesem Appendix 2, wo der Handel einfach reguliert werden soll. Und das ist keine Einbahnstraße. Wenn man wirklich gute Argumente liefert und die Wissenschaft ist da, die sagt, okay, diese Art, die ist besser geschützt worden in der Vergangenheit, dann können wir den legalen Handel wieder zulassen. Das ist, was leider viele, viele auch Naturschutzorganisationen nicht verstehen, die einfach nur sagen, alles ab in den Appendix 1, was aber meiner Meinung nach Blödsinn ist und was, wenn wir so weiterfahren, dass wir sagen, alles muss in den Appendix 1, keinen Handel mehr erlaubt, dann werden wir diese Konvention auch verlieren. Ne? Dann werden wir schon auch sehen, dass viele Staaten auch wieder aussteigen werden. Und wir sind ja sozusagen, fast die ganze Welt ist Teil dessen. Aber wir sehen schon auch viele Stimmen von anderen Ländern, die halt sagen, naja, also wenn das so weitergeht, dass diese Liste immer länger wird und wir immer weniger handeln würden, dann werden wir da auch mal aussteigen. Ne? Und das wollen wir ja eigentlich nicht. Aber wir sehen aktuell, dass ganz viele Haiarten sozusagen nachrücken, also in den Appendix 2, auch in den Appendix 1 sozusagen aufgenommen werden sollen. Und ja, das liegt eben auch an der Zunahme der Fischerei. Also Finning, dieses, wie sagt man, die Haiflosse.
Ja, Haifloss abschneiden,
Haiflossen, das haben wir immer noch in einigen Ländern, gibt es das immer noch. Aber letztendlich sind auch viele Haie auch durch die, als Beifang auch bedroht, ne? Weil man einfach oberflächlich fischt und dann kommen eben auch viele Haiarten damit rein. Und da ist eben auch so eine Heraufstufung irgendwie auch notwendig, in der Hoffnung, dass man die Haipopulation dadurch besser schützen kann. Wir haben auch ein paar andere Arten, die sicherlich sehr viel Opposition auf der Welt, in der Weltgemeinschaft generieren werden. Zum Beispiel der Aal. Wir haben den europäischen Aal, den wir in unseren heimischen Flüssen und Bächen und Gewässern finden. Der ist schon seit 2014 im Appendix 2 gelistet. Also der regulierte Handel ist erlaubt. Wir haben gesehen, dass allerdings viele andere Aalarten auf der ganzen Welt, das ist vor allen Dingen der nordamerikanische, der nicht gelistet ist, aber auch der asiatische Aal, dass dort die Wildbestände verstärkt unter Druck kommen, weil wir eine sehr starke, wie sagt man, Zuchtindustrie haben in China und in Japan. Also dort ist es so, dass viele Jungaale, das sind dann meistens so kleine Aallarven, man nennt die auch Glasaale, die werden sozusagen in Nordamerika, in Europa wurden sie früher gefangen und gehen dann dort in diese Zuchtbetriebe. Und man zieht die dann hoch, bis sie dann eben schlachtreif sind, beziehungsweise man re-exportiert sie dann wieder nach Europa oder nach Amerika. Ne? Also der globale Handel, der ist dort sozusagen auch bei Tier- und Pflanzenarten, ist normal, dass man die Tiere von A nach B und wieder zurückschickt. Ja, und dort sieht man halt, dass eben auch die anderen Aalbestände jetzt zunehmend unter Druck kommen durch diese hohe Nachfrage in diesen Aalzuchten in Ostasien. Deshalb möchte die Staatengemeinschaft gerne, dass eben auch alle Aalarten jetzt auch hochgestuft werden in den Appendix 2. Werden wir aber einiges an Gegenstimmen auch aus Ostasien hören. Und mir wurde auch schon gesagt, naja, man sieht schon den japanischen und den chinesischen Botschafter doch durchaus durch die Länder tingeln, also auch in andere Länder in Afrika und dort eben versucht, Stimmen zu kaufen, wäre sicherlich das der falsche Ausdruck, aber man versucht einfach die anderen umzustimmen, genau.
Machen wir es ganz diplomatisch.
Genau. Und das ist halt auch gang und gäbe, ne, dass natürlich solche reichen Länder da versuchen auch ihre, weil eben die Industrie da tatsächlich auch sehr, sehr wichtig ist, ne, und wieder das gleiche Spiel, Arbeitsplätze und so weiter und so fort. Und so versucht man halt auch so einen Listungsvorschlag halt aufzuheben, ne? Weil wie gesagt, der Antrag braucht eine Zweidrittelmehrheit.
Das ist eine ziemliche Menge. Stefan, vielen, vielen lieben Dank, dass du uns da mitgenommen hast in die Welt des Artenhandels und des legalen Artenhandels und was da jetzt alles noch passiert. Ich bin sehr, sehr gespannt, was auf der nächsten Konferenz jetzt alles noch besprochen wird und besonders der Aal, ein Tier, das ich jetzt nicht auf dem Schirm hatte, ganz ehrlich, ich werde da ein bisschen mehr drauf gucken. Dr. Stefan Ziegler, Experte für internationalen Artenschutz und Artenhandel. Mein Name ist Aileen Wegner, wir arbeiten beide beim WWF in Deutschland. Checkt gerne unsere anderen Podcast-Folgen aus, abonniert diesen, um keine Folge mehr zu verpassen. Und dir nochmal vielen, vielen lieben Dank. Bis dahin, tschüss.
Sehr gerne, tschüss.